Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ja, Alexander, freue mich sehr, dass du heute zu uns gestoßen bist. Du bist Träger eines großen Namens, dem du alle Ehre machst, möchte ich sagen. Du bist Großneffe vom Reichskanzler. Wir beide fühlen uns dieser Ära durchaus verbunden. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, was vielleicht anders ist auch in dieser globalen Ära im Vergleich zur Ära der alten Bundesrepublik, wo wir auch umdenken müssen, also wo auch viele politisch umdenken müssen in Bezug auf USA, auf Russland, auf die Weltordnung. Da hat sich einiges geändert. Vielleicht fängst du einfach mal an, dass du schilderst dein Engagement für Frieden und Aussöhnung, was mit einem aus meiner Sicht spektakulären Coup nicht begann, aber das stand am Anfang, wo dann, was auch durch die Medien ging, dieser Panzer vor der russischen Botschaft stand, ein Beutepanzer, der eingeflogen wurde, um mit dem Rohr, mit dem Kanonenrohr auf die russische Botschaft in Berlin zu zeigen. Das war natürlich als Affront gedacht und das ging dann ganz anders aus und da steckt der Urheber dahinter, hier du bist der Urheber, dass es anders ausging. Was ist da gelaufen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich bin ganz erstaunt, wie super organisiert ihr hier seid und wie ihr das gemacht habt. Ganz toll. So eine Konferenz habe ich selten erlebt. Ich bin bei Stiftung Familienunternehmen, wo das auch mit Politikern, mit aber auch Wirtschaftsfachleuten da ist. Also ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das hier so toll organisiert habt.
Dankeschön, ich gebe das an die Organisatoren weiter.
Ja, um gleich einzusteigen auf diesen Panzer. Ich hatte einen kleinen Vortrag in Berlin und habe dann gehört, dass unter den Linden ein Panzer stand, mit dem Rohr gerichtet auf ein diplomatisches Gebäude, auf die russische Botschaft. Und hat sich der Magen bei mir umgedreht, nachts um 11. Und dann habe ich mit Freunden gesprochen, das geht nicht, da muss man was machen. Das kann nicht sein. In der ganzen Welt ist das undenkbar, dass man ein diplomatisches Gebäude sozusagen indirekt bedroht. Und dann habe ich mit Freunden sofort organisiert und dadurch, dass ich halber Holländer bin, meine Mutter ist Holländerin, weiß ich, dass in Holland Blumen zu erhalten relativ einfach ist. Über Nacht kommen die Blumen zu uns nach Deutschland. Wir haben 2000 Rosen bestellt, die sind morgens angeliefert worden. Ich bin dann mit meinem Wagen durch die Polizeikontrolle unter den Linden gefahren. Die haben mir sogar noch geholfen und dann haben die mich gefragt, ja, Sie gehören ja da hier überall dazu. Ich sage, ja, na, selbstverständlich, kommt da auch gleich noch ein Blumenwagen. Und dann hat die Polizei mir geholfen, dass wir mit dem Blumenwagen fast bis an den Panzer fahren konnten. Und dann haben wir mit Freunden diesen Panzer mit Rosen bedacht und haben das belegt. Bevölkerung kam dazu und. Und keiner wusste, was das eigentlich zu bedeuten hatte. Und dann kam ein junges Mädchen auf mich zu und fragte mich, darf ich das aufnehmen? Ich sage, ja, selbstverständlich, warum denn das nicht? Und dann interviewte sie mich ganz kurz und ich habe gesagt, also, dass ich das nicht nur als geschmacklos finde, sondern es ist für mich unvorstellbar. Wer politisch denkt, dass man diplomatische Gebäude im Grunde genommen symbolisch in eine Ecke drängt. Und ich habe dann gesagt, ich halte was von Diplomatie. Wie es in unserer Familie eigentlich üblich ist, dass man auch mit anderen Leuten spricht, auch wenn man nicht deren Meinung ist. Und das Video ging wohl durch die ganze Welt. Ich war ganz erstaunt. Ich kannte dieses Mädchen gar nicht, kann sie bis heute gar nicht, weiß gar nicht, wer das war. Und das lief durch die ganze Welt und kriegte natürlich Riesenreaktionen, auch von der örtlichen Presse, wo ich mittlerweile wieder lebe. Ich komme ja eigentlich aus Schleswig-Holstein, lebe mittlerweile in Stendal. Das ist 60 Kilometer nördlich von Magdeburg.
Stammhaus der Familie, ja.
Ja, und wo eigentlich die Familie herkommt, die seit über 750 Jahren in der Altmark eigentlich groß geworden ist und wir nach dem Zweiten Weltkrieg alle vertrieben worden sind. Und die Gemeinde hatte mich zurückgeholt und hat gesagt, bitte, bitte kommen Sie doch da zurück. Und seitdem lebe ich auch da. Und da kam natürlich gleich die örtliche Presse zu mir. Und dadurch, dass ich auch in früherer Zeit weiß, wie Medien miteinander umgehen können, habe ich gesagt, nur wenn Sie ehrlich schreiben, kriegen Sie ein Interview von mir. Wenn das negativ ist, brauchen wir nicht weiter zu reden. Sagte, ja, Herr von Bissberg, wir kennen uns doch lange genug. Und so. Ich sage, ja, deshalb frage ich extra. Ich möchte wissen. Und ich muss sagen, wir haben es sehr neutral, sehr ordentlich berichtet. Es war aber das einzige Medium. Keiner traute sich, mich überhaupt zu fragen, was dahinter steckt. Und dadurch kriegte ich auf einmal durch meine ganzen Freunde in Russland Anrufe und sagte, Alex, was hast du da gemacht? Sensationell. Endlich mal eine Friedensinitiative auch und nicht eine aggressive Initiative. Und dadurch haben die natürlich gesagt, Mensch, komm doch nach Russland und erzähl das den Leuten hier und so weiter. Und vielleicht darf ich zu Beginn noch eine Sache sagen, warum mich das auch so innerlich bewegt hat. Erstens, ich habe eine russische Frau, ich habe zwei deutsch-russische Bismarcks, die haben beide Staatsbürgerschaften. Und somit bin ich emotional auch mit Russland verbunden. Ich habe sehr viele Freunde da, in allen Bereichen, nicht nur wirtschaftlich. Und als der Petersburger Dialog in Deutschland gecancelt wurde, kaputt gemacht worden ist, was Schröder und Putin ja eingeführt hatten, wo die Kulturszene, wo die Sportszene, wo die alle zusammenkamen und freundlich miteinander geredet haben und Austausch hatten, das habe ich sehr begrüßt. Ich war viel auf diesem Petersburger Dialog dabei und ich habe das nicht verstanden, dass in Konfliktzeiten, dass man die Gespräche abbricht. Und gerade solche Gespräche, die es auch unter Menschen gibt. Und da habe ich gesagt, das kann nicht angehen. Und ich telefonierte mit einem Russen und ich sage, weißt du was, also es ist unglaublich, ihr behaltet den Petersburger Dialog aufrecht. Wisst ihr was, ich mache jetzt eins, ich mache einen Bismarck-Dialog. Habe das einfach emotional entschieden, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich wusste gar nicht, dass der auf einmal so einen Riesenerfolg hatte. Und ich hatte bei mir zu Hause 80 Deutsche und Russen eingeladen. Und wir haben dort eine Freundschaftserklärung verabschiedet und haben im Grunde genommen Initiative, diplomatische Initiative gezeigt. Und das ist das, und vielleicht noch ein
Neudeutsch, zivilgesellschaftliches Engagement.
Ja, dadurch, dass unsere Familie natürlich durch den Familiennamen so politisch ist, ist die Politik auch an mir nicht vorbeigegangen. Ich war auch im Stadtparlament im Stendal, ich war kleiner Bürgermeister auch mal. Und da habe ich gesagt, Parteipolitik spielt hier keine Rolle. Wenn das passiert, bin ich nicht mehr Bürgermeister. Entweder entscheiden wir für eine Gemeinde, wo es um die Bevölkerung vor Ort geht, gemeinsam. Und da spielt links und rechts, oben und unten keine Rolle. Wir machen einstimmige Beschlüsse, sonst wird im Grunde genommen, bin ich weg. Wir haben nur einstimmige Beschlüsse gefasst, wir haben für die Bevölkerung gearbeitet und nicht für uns selber, sondern haben die Dinge aufgenommen, die die Bevölkerung wollte und wir auch für sinnvoll erachteten, das durchzuführen. Und so bin ich natürlich nach wie vor auch ein bisschen in der politischen Szene aktiv gewesen, aber ich hatte immer eine Sache, es geht nur immer auf Zeit. Es darf ein Politiker nicht 20, 30, 40 Jahre sitzen, das geht gar nicht. Es muss einen Wechsel geben. Und vor allen Dingen, wir müssen unsere jungen Menschen motivieren, die nächste Generation zu übernehmen. Sie muss einfach ran und sie muss ihr Denken da reinbringen. Wir alten Säcke können das doch gar nicht mehr, wie die heute leben wollen. Sie wollen darüber nachdenken, bleibe ich in Deutschland, gehe ich woanders hin oder wie auch immer. Sie müssen die Zügel in die Hand nehmen und sie müssen ihre Zukunft selber gestalten. Es ist so ein Schwachsinn, was in der Politik häufig passiert, dass die alten Menschen entscheiden, wie die Jüngeren morgen zu leben haben. Deshalb brauchen wir diese jungen Menschen und müssen wir sie von Anfang an mit einbinden. Und deshalb bin ich auch bei vielen Studenten auch in Russland gewesen und erklärt, wie sie eigentlich miteinander umgehen sollen. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe zu den Studenten gesagt, ihr habt doch alle so ein Ding hier. Ihr seid gut vernetzt, ihr könnt miteinander reden. Ich sage, und dann müsst ihr noch eins machen. Ihr müsst zusammen feiern, ihr müsst zusammen essen, ihr müsst zusammen saufen. und ihr müsst zusammen knutschen, weil dann ist das alles ganz einfach. Wir hatten eine so einfache Diskussion, weil ich war bei Germanistikstudenten, die Diplomatie und Journalismus hatten, und die haben dann vorbereitete Fragen, weil die ja noch nicht wussten, da kommt so ein Bismarck an und was fragen wir da und so weiter. Und die ganzen Professoren saßen auf den Tribünen und guckten zu, was da noch passiert. Und ich wollte diese vorbereiteten Fragen nicht haben. Ich wollte mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und das war so einfach, indem ich das von Anfang an so gesagt habe. Alles fing natürlich an zu lachen. Aber es war sofort eine ganz normale, freundliche und interessante Diskussion. Und so habe ich im Grunde genommen in Russland eigentlich zu diesen jungen Menschen immer mehr positive Kontakte gehabt, und das ist ja die Zukunft, und das ist das wahnsinnig Wichtige.
Du kommst gerade vom Weltwirtschaftsforum in Moskau zurück, und da warst du als Referent geladen, aber sage und schreibe auf dem, wie viel Teilnehmer, 1500 oder
1600, ja.
1600 Teilnehmer, warst du der einzige Westeuropäer. Ja. Bei 1600 Teilnehmern.
Ich kann vielleicht dazu sagen, ich kann einige Wirtschaftsleute verstehen, die nicht dorthin gehen, die vielleicht mit 60% mit USA Geschäft machen, 20% mit Russland, für die nicht sanktionierten Artikel. Aber letztendlich ist das ein Punkt, was wir merken, was unsere Regierung und unsere Medien mit uns machen, uns in eine Ecke zu drängen und uns nicht mehr frei bewegen zu können, ist für mich unvorstellbar. Weil es kann doch nicht angehen, dass die Menschen so unter Druck gesetzt werden, dass sie dort nicht dran teilnehmen können. Und ich habe zwischen Indern, Chinesen, Südafrikanern, die ganzen BRICS-Staaten waren da und haben in einer Schnelligkeit sich zusammengefunden, auch mit den Wirtschaftsthemen. Ich bin vom Hocker gefallen, weil man liest ja viel, nicht so viel in Deutschland, in anderen Medien liest man mehr, was in den BRICS-Staaten vorgeht. Und die haben ein ganz massives Ziel, das, was wir vorhin ja gerade auch gehört haben. Sie wollen den Dollar abschaffen für die Zahlungswährung unter den Staaten untereinander. Und das geht ganz schnell. Und wir wissen alle, was dann passiert. Wir haben es ja vorhin kurz gehört, da bricht einiges in Amerika zusammen. Und ich wurde dort gefragt, warum ich denn so mutig bin, da hinzukommen. Ich habe gesagt, naja, ich habe einen Namen, der steht für was. Mein Vorfahr war auch mutig. Wir können uns das in Anführungsstrichen leisten, in der Form so offen zu reden, was ich auch überall tue. Weil mir ist das völlig egal, was die Medien über mich schreiben. Sie können schreiben, was sie wollen. Mich kriegen sie damit nicht runter.
Ja, du nimmst ja sogar an diversen Geheimtreffen teil, hat man in der Presse gelesen. Und
ja, ich bin ja heute hier auch auf dem Geheimtreffen.
Ja, es ist.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Gehen wir mal ins Prinzipielle. Ich habe eben darauf angespielt, dass das Kaiserreich eine etwas andere Diplomatie hatte und auch eine etwas andere Struktur als die alte Bundesrepublik und dass wir jetzt wieder in einer neuen Weltphase sind und dass irgendwo ja auch aus angelsächsischer Sicht die Diplomatie des Kaiserreichs irgendwo auch als Sonderweg verunglimpft wurde. Also sie ist immer der deutsche Sonderweg. Und wir beide sind, glaube ich, einig, dass es nicht um Sonderwege geht, sondern um Interessen. Und wo würdest du jetzt die wesentlichen Unterschiede dieser drei, wenn man es gibt noch mehr Zäsuren, klar, bei Kaiserreich, Bundesrepublik alt und jetzige Weltlage, wo würdest du sehen, hat sich da massiv was verschoben, außenpolitisch?
Naja, massiv was verschoben seit zweieinhalb Jahren, mit Menschen besetzt, die keine Ahnung von Geschichte haben, die keine Ahnung wissen, wie sie mit anderen Menschen sprechen, die in anderen Kulturen leben. Und eins habe ich in unserer Familie gelernt. Wir haben zwar einen sehr deutschen Namen, aber wir haben so viele Frauen geheiratet aus Brasilien, Südafrika, Indien, Russland, aus der ganzen Welt. Wir sind eine sehr internationale Familie. Vielleicht lernt man dadurch auch ein bisschen Toleranz, dass man hört, was andere Länder auch sagen. Und da fiel mir dann ein Zitat ein, auch von Otto von Bismarck: Wenn man den ewigen Frieden will, dann muss man die Interessen der anderen berücksichtigen. Und das heißt, wenn ich mit China, und ich habe sehr lange mit China Geschäfte gemacht, auf Augenhöhe, wenn man die Chinesen ehrlich und anständig behandelt, kriegst du das auch anständig und ordentlich zurück. Ich habe sehr viel eingekauft und heißt das immer Best Price, Best Price. Ich sage, ja, weiß ich, ist ja auch in Ordnung. Dann haben wir ein bisschen was getrunken und dann haben wir ein bisschen was gegessen und dann wurde der Preis immer besser. Und dann habe ich gesagt, Best Price, ja, ich sag nur, was ich bezahlen kann, wenn das geht. Ich sage, ich bin auch nicht böse, wenn es nicht geht, aber wir haben uns immer geeinigt und wir haben gute Geschäfte zusammen gemacht. Und das bedeutet, ich muss nicht den Chinesen erzählen, wie sie zu leben haben und in was für einer Weltordnung sie leben müssen und dass sie sofort die Demokratie einführen müssen, sondern ich habe gesagt, das ist eure eigene Entscheidung, wie ihr lebt. Auch wenn es nicht immer so ist, dass die Menschen alleine entscheiden können, aber das ganze Konstrukt, egal wo man ist, wir sehen ja, wie behäbig unsere Demokratie ist. Die ist reformbedürftig. Wir haben in unserer Demokratie, ich kann es eigentlich gar nicht mehr als Demokratie bezeichnen, wenn ich den Artikel 5 des Grundgesetzes sehe mit unserer Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Ich bin in einem Krebskinderkrankenhaus in Moskau gewesen, was Steinmeier vor 10 Jahren eingeweiht hat. Und da hat mir der Leiter gesagt, hat mir das Kinderkrankenhaus gezeigt, komplett neu. Es war gar kein Krankenhaus, war wie ein Kindergarten. Es war super eingerichtet, toll gemacht. Eltern waren dabei und ich habe gehört, das wusste ich vorher gar nicht, dass man Kinder in frühem Stadium heilen kann, wenn sie Krebs haben. Und dann habe ich gesagt, mit wem arbeitet ihr zusammen? Und da haben die mir gesagt, mit der Charité in Berlin. Ich sage, das finde ich ja toll. Ja. Aber es ist gecuttet worden. Ich sage, wie? Von wem? Ja, von den Deutschen. Ich, als ich zurück war in Deutschland, bin zu der Professor Eckert hingegangen und ich habe gesagt, Professor Eckert, erklären Sie mir mal, Sie hat das Kinderkrankenhaus in Berlin unter ihrer Leitung gehabt. Sagt sie, ja, wir dürfen nicht mehr. Die Forschungsministerin hat uns verboten, mit dem Krankenhaus in Moskau zu kooperieren. Ich sage, das kann doch nicht angehen. Es geht um unsere Zukunft, das geht um unsere Kinder. Was hat das mit dem Konflikt zu tun? Und dann sagt sie, ja, wir verstehen das auch alles nicht. Ja, wir haben natürlich unter dem Teppich so ein bisschen Kontakte noch, aber wir kriegen, Russland kriegt dann über Umwege, über Kasachstan, über Aserbaidschan Medikamente und wir kriegen zurück von Russland auch was, aber das ist alles unter dem Schirm. Ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Dann treffe ich abends zufällig die Frau des Bundespräsidenten. Ich sage, das kann doch wohl nicht angehen, was hier passiert. Und da sagte ich, sag, da müssen Sie mit Ihrem Mann doch mal sprechen. Sagt sie, Herr von Bismarck, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance, was da im Augenblick losgeht. Sie kann das auch nicht mehr verstehen. Und da frage ich, dass der erste Mann im Staat nicht in der Lage ist, bei uns eine andere Sache herbeizuführen, was er ja mit Schröder zusammen sehr positiv gemacht hat, ja, es auch mit einem Machtwort zu beenden. Wir sehen und wir gucken alle zu. Wir Menschen gucken alle zu, was da passiert. Die grünen Pazifisten, die jetzt Kriegstreiber geworden sind. Keiner geht mehr auf die Straße für Frieden. Und keiner geht mehr auf die Straße. Die Medien, die müssten doch die Politik auffordern. Warum redet ihr nicht auch miteinander? Warum geht ihr nicht mal und sprecht? Es geht doch auch um Interessen, jeweils um Interessen. Und ich glaube, dass wir eine Regierung haben, wurde ja nun schon häufig gesagt, die eben den Blick für alles verloren hat. Und wir Menschen gucken zu, wie alles bei uns kaputt geht. Und die Sanktionen, die sie dann, weil sie kann, das hat Henry Kissinger aber toll gesagt, ein Land, was keine Strategie hat, muss Sanktionen machen. Ein Land, was Strategie hat, braucht keine Sanktionen. Und daran sieht man, dass letztendlich die Hauptfrage, wie geht man miteinander um? Entweder haben die nie eine Erziehung gehabt, denn auch wenn es in einer Familie Krach gibt, dann sitzt man ja irgendwann mal an einem Tisch und redet, wie kriegen wir das vom Tisch, damit wir weiter normal in der Familie auch miteinander umgehen können. Ja? Und das verstehe ich nicht, dass die Medien nicht darauf achten, die es früher, in den 68er, da gab es ja richtig, alle Seiten haben geschrieben, ja, und da ging es ja um die Kernkraftwerke und um viele andere Themen. Und dass die Medien das verloren haben und damit unser Artikel 5 des Grundgesetzes weggefallen ist. Wir merken das gar nicht. Wir kriegen das teilweise mit, aber wir haben keinen Aufschrei. Außer Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die eine Friedensdemo unter den Linden organisiert haben. Aber dann wird das klein geschrieben. Es waren ja nur ein paar wenige da. Und ich hatte kurz mit Lafontaine gesprochen. Er sagte mir dann, er kriegt den Vorwurf, dass da auch Rechte wären. Und dann sagt er, ja, ich bin doch kein Gesinnungsschnüffler. Ich frage doch nicht, was ihr wählt. Wer für Frieden ist, kann doch auf die Straße gehen, das egal, was er sonst gewählt hat.
Fand ich übrigens sehr gut vom und sehr auch gut reagiert vom Oskar Lafontaine damals, denn ich habe mich vorher mit einem der mit dem AfD-Sprecher unterhalten und wir haben überlegt, dass er sofort seine Unterschrift runtersetzt, was ja auch richtig ist. Es geht ja um den Frieden, es geht um die Sache. Tino Chrupalla hat sofort unterschrieben. Es war natürlich nicht ganz einfach für Sarah und für Oskar, aber es war richtig und Oskar Lafontaine hat es dann auch vernünftig abgefedert. Aber man muss ja da schon zeigen, dass man zusammensteht und in dieser wichtigen Frage an einem Strang zieht. Zum Thema Sanktionen vielleicht eine kurze Ergänzung. Das ist ja ein Lieblingsinstrument der USA und das haben sie angefangen mit dem Iran so richtig. Ich war 1986 junger Praktikant im Institute for International Economics. Da schrieb ein Gary Clyde Hofbauer, schrieb einen 700 Seiten dicken Wälzer, Economic Sanctions Reconsidered. Also wie macht man am besten Sanktionen? Ein richtiges Rezeptbuch. Das ist dann auch veröffentlicht worden, kann man auch kaufen. Also zum Beispiel, Sanktionen wirken am besten gegen die Schwachen. Wenn, dann Vollgas, aber aufpassen, dass die Partner mitziehen. Also richtig so ein Cookbook, also Rezeptbuch für die Sanktionen. Und ich meine, das haben die USA eingesetzt zum Beispiel nach 2014. Und Joe Biden ist ja bekannt für den Spruch, we twisted the Europeans' arm behind their back. Also wir haben den Europäern den Arm hinterm Rücken herumgedreht. Das sind asymmetrische Waffen. Die Sanktionen funktionieren so. Wir Deutschen, Österreicher haben die meisten Handelsbeziehungen nach Russland und da wurden dann ganze Firmen sanktioniert. Wir haben den Handel stoppen müssen. Qua EU und so weiter. Was hat natürlich uns, also die am meisten leiden durch den Krieg, sind ganz vorne die Ukrainer, dann die Russen und ökonomisch trifft es am meisten dann Deutschland als Drittes. So ist die Schadensbilanz dieses Krieges. Ich meine, mit weitem Abstand natürlich die Kriegsparteien, aber wir kommen dann irgendwo mit weitem Abstand zu den Dritten. So, also wir stoppen den Handel. Die Amerikaner haben das bis zum Krieg, jetzt machen sie es auch ein bisschen anders, aber bis zum Krieg weitgehend anders gemacht. Die haben weitergehandelt und haben nur hohe russische Oligarchen sanktioniert, Personen sanktioniert. Das heißt, der amerikanische Handel lief bis 2022 ganz normal weiter auf der Krim. Maschinenersatzteile jetzt nicht mehr aus Deutschland, sondern aus den USA. So läuft das alles. Also diese Sanktionen kommen aber langsam eben auch ad absurdum, weil die Macht der USA sinkt, weil die BRICS eben doch sehr stark im Kommen sind. Und jetzt haben sie in Washington schon nach Sanktionen gegen Pakistan geschrien, weil Pakistan jetzt eine Pipeline nach Teheran bauen will. Aber Pakistan ist natürlich ein treuer Verbündeter in der Region. Also das beißt sich mittlerweile alles in den eigenen Schwanz sozusagen. Und das wird schwierig, das durchzuhalten. Das aber nur als Fußnote dazu. Du hast ja viele Insider-Einblicke. Nicht alles darfst du hier preisgeben. Etliches ist auch vertraulich. Aber hast du vielleicht so für dich eine Ahnung, wie dieser Krieg enden könnte, wie es weitergehen könnte?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich möchte nicht nur die Informationen aus Deutschland und auch aus Russland haben, sondern mich würde interessieren, wie die Amerikaner denken. Ich habe mit Amerikanern telefoniert, ich habe mit den Militärattachés in Berlin mit allen gesprochen, ob US, UK, aber natürlich mit den Russen, mit den Chinesen. Und es waren auch mehrere bei mir zu Hause. Wir hatten ein Summit for Peace gemacht. Und weil ich die Einladung etwas zu offiziell geschrieben hatte, durfte der US-Militärattaché nicht kommen. Ich wollte ja gerade den Militärattaché aus Russland und aus den US an einem Tisch haben. Und ihm wurde das verboten. Er sagte, Alex, es tut mir wahnsinnig leid, ich darf nicht kommen. Und dann haben wir uns in Berlin separat getroffen und dann habe ich die in der Botschaft getroffen. Und dann haben wir auch miteinander gesprochen und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, sagst du denn noch deinem russischen Kollegen guten Tag? Sagt er, ja, ich kenne ihn ja. Und das war in der pakistanischen Botschaft. Und dann habe ich gesagt, so, das möchte ich jetzt sehen. Und dann habe ich gesagt, Sergej, komm mal her. Das möchte ich jetzt sehen, wie ihr hier miteinander redet. Und dann haben sie sich die Hand gegeben, haben auch nett gesprochen miteinander. Gibt auch Bilder von. Also man sieht, und dann habe ich sie gefragt, ich sage, ihr seid ja Militär. Seid ihr für Krieg oder für? Nein, wir sind dafür da, als Militärattachés, über die Dinge zu reden, was in den Ländern passiert, um eben auch eventuelle andere Spannung abzubauen. Und da habe ich gesagt, ja, dann seid ihr ja genau richtig. Ich sage, dann müsst ihr doch mehr miteinander reden. Aber sie dürfen offiziell natürlich nicht so auf die anderen zugehen. Und bei uns wird es ja verboten, unsere Militär darf nicht mit Russischen zusammenkommen. Das wird denen untersagt. Und wenn sie irgendwo in eine fremde Botschaft eingeladen werden, sollen sie auch keine Bilder machen mit den russischen Kollegen. Ist für mich unvorstellbar gewesen, was eigentlich für eine Direktive da aus dem Außenministerium kommt. Und es geht hier um Menschen. Und je mehr man miteinander spricht, je einfacher kann man Dinge lösen. Und es finden natürlich hinter den Kulissen natürlich in erster Linie Regierungsgespräche statt, auch gerade zwischen den Amerikanern und den Russen. Aber nicht nur da. England hat natürlich auch seine eigenen Interessen und die teilen schon hinter den Kulissen einige Sachen auf, was früher bestimmt auch gemacht worden ist. Aber das wird natürlich nicht bekannt, das ist klar. Aber ich verstehe nicht, warum unsere Regierung nicht in irgendeiner Form dabei wäre. Es wäre doch gerade für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir dort angerichtet haben, dass wir wären doch in der Welt ein unglaubliches Beispiel, was man machen könnte. Und wir hätten ein Ansehen in der Welt, wenn wir hier nach vorne gehen würden. Und Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich habe auch wahnsinnig viele junge Freunde in der Ukraine. Die Menschen werden dort einfach bald nicht mehr sein. Das ist doch unvorstellbar. Die haben gar keine Zukunft mehr. Die ganzen jungen Leute werden verheizt. Ich habe gerade ein Kamingespräch mit Harald Kujat geführt, der sagte, der war nun mal oberster NATO-Chef und hatte all diese Gespräche früher, ja, kannte er alle, den NATO-Russland-Rat, den NATO-Ukraine-Rat hat er geleitet. Und er sagt, bis zu den letzten Menschen, wenn die weg sind, das Volk wird es ja gar nicht mehr geben. Wie sollen die sich denn weiter vermehren? Ja? Und da fragt man sich doch, müssen diese jungen Leute sterben für irgendeine Splinert-Idee, die vielleicht aus den USA oder wo auch immer herkommt, um im Grunde genommen ganz andere geopolitische Ziele zu verfolgen? Und das ist das, was leider, wenn sie unqualifiziertes Personal in der Regierung haben, dann kommt man da natürlich nicht weiter. Und Europa guckt mit seinen Leuten nur zu und sie eskalieren immer mehr. Und sie haben das nicht verstanden. Ich habe mit Ischinger lange darüber gesprochen, der ja Sicherheitschef der Münchner Sicherheitskonferenz war. Und er erzählte mir, dass man in einem Konfliktfall in derselben Sekunde sich mit anderen getroffen hat, wie kriegen wir den Konflikt sofort eingefroren und runtergefahren. Und das ist hier bei der OSZE nicht passiert, ist nichts passiert. Und das ist das, was eigentlich ein Phänomen ist, dass das vom Westen nicht mehr initiiert wurde, was sonst immer gemacht worden ist und was auch immer dahinter steckt. Und wahrscheinlich, was alle nicht gedacht haben, dass der Trump wiederkommt, und der gesagt hat, ich ändere das in 24 Stunden. Und man sieht, Amerika kann das in 24 Stunden beenden. Und da wissen wir auch, was für eine Macht eigentlich in den USA auf uns Europäer wirkt. Wenn die sagen Nein, dann ist bei uns auch Nein. Und das ist das, wo wir eigentlich, und da habe ich gesagt, deshalb müssen wir vielleicht den Einfluss auf Amerika und auf die Leute da vor Ort Geld machen. Man muss immer mit denen reden. Ich sage, ihr könnt doch nicht einfach sagen, ihr redet nicht mit Putin. Ich sage, ihr müsst doch mit den Entscheidungsträgern reden, die auch etwas bewegen können. Es nützt doch nicht, wenn man mit der vierten, fünften oder sechsten Garde redet. Man muss immer mit denen reden, der gerade Staatschef ist. Und mit wem soll man denn sonst reden, wenn man was beenden möchte? Aber nein, sie haben ihn ja aus dem G8-Gipfel rausgeschmissen. Sie haben ihn überall, wo sie ihn eigentlich am Tisch hätten, haben sie ihn rausgeschmissen, was ich nie verstanden habe nach 2014, nach der Krim-Geschichte, dass sie ihn überall isoliert haben. Und wenn man ein anderes Denkmodell im Kopf hat, dann lasse ich ihn doch nicht weggehen aus einem Gremium, wo ich ihn immer direkt gegenüber habe und ihm die Fragen stellen kann. Aber das konnte mir nie jemand beantworten. Ja, wir mussten irgendwas tun, um in irgendeiner Form weiterzukommen. Und leider ist ja derjenige gestorben, der für Deutschland Außenpolitik, Philipp Missfelder, der hat den Kontakt direkt zu Putin gesucht, kriegt in seiner CDU wahnsinnig Ärger. Er hat gesagt, ich gehe zu dem Geburtstag von Schröder nach St. Petersburg, um mit Putin zu sprechen. Das war 2014 nach der Krim-Geschichte, weil er sagte, nur mit den Menschen können wir ja auch dann weitersprechen, wie was weitergehen soll. Und nicht mit irgendjemand anders, die gar nicht daran beteiligt sind. Er ist ja leider gestorben. Keiner weiß, ob das so richtig war, was ihm passiert ist. Aber in jungen Jahren ein unglaublicher Diplomat. Und wir brauchen wieder diplomatische Leute. Ihr müsst das euren Leuten vor Ort in den Kreisen, den Abgeordneten mal sagen, Leute, seid mal endlich diplomatisch. Wir brauchen das. Der Presse mal sagen, meine Güte, macht doch auch mal eine Sache. Ihr könnt ja gerne auf Seiten der Ukraine sein, das ist ja noch eine andere Sache. Aber Mensch, seid doch mal diplomatisch. Das fehlt uns ganz massiv.
Ja, wir haben ja Nachhilfestunden in Sachen Diplomatie von Andriy Melnyk bekommen zu Beginn des Krieges. Aber jetzt, das sind die Initiativen, die so dringend nötig wären. Jetzt geht es so weiter wie im Moment. Siehst du irgendwie, hast du eine Ahnung, wie es sich tatsächlich weiterentwickeln könnte? Darauf zielte die Frage auch ab. Was jetzt, also Trump ist ja noch unsicher. Er würde gewählt, wenn man wählen ließe oder wenn man richtig wählen ließe. Das ist auch klar. Aber ob das so ist, das haben wir heute Morgen diskutiert. Das ist offen. Wie könnte es weitergehen mit diesem Konflikt? Wann könnte der aufhören? Hast du da irgendeine Ahnung, wie sich das entwickeln könnte?
Also in Deutschland hat ja Erdogan nicht unbedingt einen guten Namen. Aber er ist sehr aktiv dabei und spricht auch mit Russland und mit der Ukraine und bietet immer an, dass in Istanbul die Gespräche gemeinsam geführt werden können. Die Chinesen sind im Augenblick sehr aktiv dabei und auch die Inder. Die Inder haben es begriffen. Ich habe mit den Chinesen gesprochen. Ich habe gesagt, ihr müsst mal diese Initiative von euch aus ergreifen. Und da sagten die zu mir, Alex, das haben wir nie gelernt. Wir haben das als Chinesen nie gelernt, uns woanders einzumischen, wo wir eigentlich andere dazu auffordern, etwas zu tun. Und ich sage aber, das ist doch für uns alle wahnsinnig wichtig. Und das sehen Sie auch so. Und Sie haben ja eine Initiative schon mal gemacht. Und ich weiß, dass im Augenblick sehr starke Initiativen diesbezüglich laufen, von den Chinesen, aber auch von den Indern. Und wenn Zelensky noch ein oder zwei, er hat ja gar keine Mehrheit mehr in der ukrainischen Bevölkerung. Die lassen ja auch nicht wählen. Gut, sie sind im Kriegszustand. Er würde auch nicht wiedergewählt worden. Das ist klar, weil das ukrainische Volk will den Krieg beenden. Patrick Barb hat mit Menschen auf beiden Seiten gesprochen. Dafür wird er ja kritisiert, dass er mit beiden gesprochen hat als Journalist. Er sagte ja, ich kann doch nicht nur einseitig gucken. Ich gehe auf beide Seiten und frage. Und da gibt es eben viele in der Ukraine, die sagen, uns ist das völlig egal, unter was für einer Regierung wir leben. Wir möchten nur vernünftig, friedlich weiterleben. Und es kann von heute auf morgen, wenn zwei Leute richtig zusammensitzen, von heute auf morgen sofort beendet sein. Und ich glaube, wenn jetzt noch ein, zwei größere Schläge in der Ukraine passieren, weil es kommt ja das Symbol immer mehr, wir schaffen es nicht. Das kommt ja von den Ukrainern selber auch. Das hat ja Kujat schon lange gesagt, dass die Russen sind weit überlegen. Und gegen eine Atommacht kann so ein auch mit der Unterstützung der NATO nicht weiterkommen. Ich glaube, es ist manchmal ein ganz kleiner Faden, an dem es hängt. Und dass zwei Leute richtig miteinander reden, dann ist es in derselben Sekunde beendet. Dann ist es eingefroren und dann werden Gespräche, die können lange dauern. Und dann kann man auch darüber, das hat Helmut Schmidt mal lange gesagt, den ich zwar nie gewählt habe, aber der hat so kluge Sätze da gesagt. Der hat gesagt, lieber 100 Stunden verhandeln als einen erschießen. Und er hat da völlig recht. Weil wir wollen doch alle leben und wir wollen doch alle vernünftig leben. Und das ist das, was unsere Regierung leider versäumt hat, in diese Richtung zu gehen, mal die Hand zu reichen. Und wir haben viele Hände gereicht bekommen. Und ich will vielleicht noch mal sagen, die Amerikaner sind auch dabei. Viele Amerikaner sind dabei, der Regierung zu sagen, stoppt das endlich. Ich habe vor kurzem das Protokoll bekommen, was ja angeblich nie gegeben hat, dass Baker Gorbatschow gesagt hat, wir werden nach der Wiedervereinigung Deutschlands keinen Millimeter mit der NATO an Russland heranrutschen. Das Protokoll habe ich zugeschickt bekommen und abgezeichnet von den Ministerien und so weiter, was ja angeblich nie gab. Aber unsere Presse schreibt es natürlich nicht, dass solche Dinge waren. Und dass immer mehr Provokation auch gegenüber Russland stattgefunden hat, das hat Ulrike Gero ja wahnsinnig interessant auch oft gesagt. Es hat ja oft Ursachen, warum solche Dinge passieren. Und man muss die Ursachen auch kennen, warum dann so ein Einmarsch passiert ist. Das heißt nicht, dass man das gutheißen muss. Darum geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich darum, wenn Ursachen da sind, warum reagiert wird. Und natürlich gibt es doch die Ursache von dem Iran auch. Ich kann doch nicht eine Botschaft beschießen, auch wenn dort ein Terrorist drin sitzt, von Israel. Und man ist nicht gleich Antisemit, wenn man eine israelische Regierung kritisiert, wenn dort... Wenn man in einem anderen Land eine Botschaft beschießt, dann muss man sich doch nicht wundern, dass auch eine Reaktion von diesem Land ausgeht. Und bei uns wird das komplett ausgebildet. Da wird gleich gesagt, der Iran hat da ja ganz massiv, und das geht ja gar nicht, was er da gemacht hat. Aber kurz vorher diese Ursache nicht zu erkennen und sie mitzuerwähnen, dass das doch in so einer Geschichte dann auch passiert, ist doch klar. Und wenn man dann sieht, wie zahm eigentlich der Iran das gemacht hat, weil es ist ja im Wesentlichen nichts passiert, weil sie ja wussten, dass dort so viel Abwehrraketen da sind von den USA und von den Israelis. Also sie wussten auch, dass sie da keinen großen Schaden anrichten. Aber sie wollten natürlich reagieren.
Ja, wir haben es heute Morgen besprochen. Ja. Sie haben ja schon Schaden angerichtet. Es war auch eigentlich ein strategischer Punkt für den Iran, weil sie, haben wir heute Morgen gesagt, mit relativ bescheidenen Mitteln halt 1,2 Milliarden an Abwehrgeschossen quasi mussten die Israelis verballern. Also ja. Von daher war es schon ein Schaden.
Aber ja. Kein finanzieller Schaden, ganz schön.
Ja. Ja, das waren viele bewegende Eindrücke. Alexander, ich danke dir für dein Engagement. Das ist so wichtig, dass Menschen, die in der Gesellschaft, auch Stefan Homburg sagte es, je weiter man in der Gesellschaft quasi sichtbar ist, desto vorsichtiger werden die meisten. Das bist du nicht und das ist so wichtig. Dafür danken wir dir alle und wir freuen uns, wenn du weiter an deinen Themen dranbleibst und dich weiter für Diplomatie und Frieden und Verständigung einsetzt. Vielen Dank, Alexander.
Max, lass mich zum Abschluss aber trotzdem noch was Positives sagen. Ich bin mit sehr, sehr vielen jungen Menschen zusammen und ich habe selber 4 Kinder und mit den Freunden diskutieren wir. Ich gehe in Universitäten, spreche mit Studenten, nicht nur in Deutschland, auch in Russland. Und ich merke, dass die jungen Menschen anders reden. Und sie reden auch über die anderen Völker anders. Und ich habe eine große Zuversicht, dass die jungen Menschen, auch wenn sie teilweise einseitig Informationen bekommen, aber sie tummeln sich doch in den sozialen Medien sehr wieder. Ich kriege das von meinem Sohn, der war in Südkorea, hat da seine Masterarbeit zum Abschluss gemacht. Und wie er erzählt, wie er mit den jungen Leuten redet, die reden anders miteinander als wir, die so gesettelt sind schon und lange viele Erfahrungen oftmals haben. Und ich glaube, dass die jungen Menschen, und versuchen Sie das mal in Ihrer Familie, fragen Sie mal die jungen Leute, wie sie darüber denken, wie sie das sehen. Ich hab Vertrauen zu denen, dass die anders leben wollen und dass die das auch nicht in dieser Aggressivität haben wollen, wie es unsere Regierung. Und die hält sich ja nur deshalb so lange dran, weil sie wissen, sie werden nicht wieder gewählt. Was auch immer dann kommt, das ist ja die Schwierigkeit. Wir wissen ja gar nicht, kriegen wir noch eine Mehrheit in unserer Demokratie überhaupt hin? Wer will denn noch mit wem überhaupt koalieren? Das wird schon sehr schwierig werden.
Naja, das ist aber eigentlich klar gesagt. Merz will mit den Grünen und damit ist doch klar.
Ja, aber die Mehrheit kriegen sie zusammen nicht. Werden sie zusammen nicht kriegen.
Dann holen sie die SPD noch dazu und dann machen sie das.
Ja, wenn die SPD noch wieder hineinkommt. Ne? In Sachsen kommen sie nicht mehr hinein, laut den Umfragen. Und ich muss sagen, ich bin ja nun in der Demokratie groß geworden. Ich konnte meine Meinung immer sagen und wird es auch weiterhin tun. Lasst mir das nicht verbieten. Also können Sie machen, was Sie wollen. Aber wir brauchen schon eigentlich 2 große Parteien auf der einen Seite und auf der anderen. Früher hat man links und rechts gesagt. Das darf ich ja heute gar nicht mehr. Weil rechts bist du ja gleich Nazi. Also die Frage ist ja, die CDU war früher immer rechts und die SPD war immer links. Und diese Gegenpole braucht man natürlich, um überhaupt aber im Augenblick haben wir in der Mitte, ist es ja wie in der DDR, eine Einheitspartei. CDU, FDP, Grüne und SPD. Es ist eigentlich eine Blockpartei. Und das ist eigentlich das, was wir alle nicht brauchen. Und wir brauchen eigentlich wieder die vernünftige Auseinandersetzung und keine Kontaktschuld, weil man nun mit einem Linken, ich saß mit Dieter Dehm am Nachmittag zusammen, abends war ich ja bei dem Geheimtreffen, dem angeblichen, ja. 5 Tage später saß ich mit Sarah Wagenknecht beim Abendessen. Also da muss man sich mal vorstellen, was bin ich denn? Bin ich nun ganz links, Marxist, und oder bin ich dann jetzt auf einmal Sarah Wagenknecht-Fan oder bin ich jetzt auf einmal dann Nazi? Also man kann mich gar nicht einordnen da. Und ich habe gesagt, ich werde zu allen Kontakt halten. Natürlich, ich will mich doch informieren. Ich will doch auch mit allen reden. Warum soll denn das nicht möglich sein? Auch ich muss ja nicht immer einer Meinung sein mit denen. Ja, das ist ja wichtig, sonst macht ihr auch keinen Spaß mehr. Und deshalb finde ich das toll, dass ihr so mutig seid, hier auch solche Redner und Menschen hergeholt zu haben, die Tacheles geredet haben und nicht drumherum geredet haben. Freue ich mich ganz besonders, dass ich hier war. Dankeschön.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.